Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mach du das! Kennt ihr den Satz? Das sagt man manchmal, wenn man meint, dass es diese besser kann, als man es selber kann. Zahl du die Rechnung. Schatz, bohr du das Loch in die Wand. Nein, der Risotto, den kannst du besser als ich. Mach du das. Man sagt, dass man überzeugt ist, dass es das besser kommt, wenn es dieser macht. Oder wenn man sich selber unsicher fühlt. Und das ist ein Satz, den die Jünger von Jesus jahrelang haben dürfen sagen. Meister, mach du das. Mach du das, Jesus. Und Jesus hat immer etwas entgegengehalten. Dir könnt auch etwas. Er traut ihnen immer mehr zu. Er sagt ihnen, gebt dir diesen 5000 zu essen. Die Jünger sind die, die den Stein beim Grab vom Lazarus wegmachen. Und sie werden ausgesendet, zweimal, um Gott zu verkünden und Gott zu predigen. Allein. Jesus traut ihnen etwas zu und sagt, macht ihr es jetzt. Und dann kommt der Moment, wo der Meister die Lehrlinge verlässt und sie auf eigenen Beinen stehen müssen. Und das ist genau der Tag, wo wir heute miteinander feiern. Auffahrt, wo Jesus ist gegangen und zu den Jüngern gesagt, macht ihr es jetzt. Ich möchte zum Anfang noch beten mit uns. Jesus, wir danken dir, dürfen wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern. Bist du da mit deinem Geist? Du siehst, was uns beschäftigt. Ich bitte dich, erfüll du unsere Herzen mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Wir wollen jetzt miteinander dich anbeten. Amen.
Guten Morgen, Jan. Ich lese aus Markus Kapitel 15, Vers 15 bis 20. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Die zweite Lesung ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 bis 14. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie. Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu.
Auffahrt ist in der Evangelien eher eine Randnotiz. Markus und Lukas handeln die Himmelfahrt in ein paar wenigen Worten ab. Beim Johannes und beim Matthäus wird sie gar nicht erwähnt. Der ausführlichste Bericht hingegen finden wir in der Apostelgeschichte. Und zwar im Kapitel 1. Der Lukas setzt die Auffahrt in Szene als einen wichtigen Übergang. Als einen Übergang von der Jesusbewegung hin zu einer weltweiten Bewegung. Wir können auch sagen, einen Übergang von dieser auf Jesus zentrierten lokalen Sache hin zu einem weltumspannenden, geistgeführten Christentum. Ein paar Wochen vorher, am Ostersonntag, ist Jesus aus dem Grab auferstanden. Von hier weg hat es mehrere Begegnungen gegeben zwischen ihm und den Jüngern und den Frauen, die ihm nachher gefolgt sind. Die ersten Begegnungen noch im Garten, wo das Grab war. In Jerusalem ist er den Jüngern begegnet, wo sie in fest verschlossenen Räumen gehockt. Er ist ihnen auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Dann mussten sie nach Galiläa, ein 3-Tages-Marsch. Und dort ist er ihnen wieder begegnet. Und sie haben miteinander Fisch gegessen am See Genezareth. Und dann mussten sie wieder zurück nach Jerusalem. Wieder 3-Tages-Marsch. Und dort ist er ihnen wieder begegnet. Jetzt sind sie wieder da. In der Stadt vom König. Und die Jünger werden sich gefragt haben, was kommt euch jetzt? Der Jesus hat ja am Tod ein Schnippchen geschlagen. Er ist offensichtlich mächtiger als alles andere auf dieser Welt. Und sie fragen ihn, Meister, jetzt sind wir wieder in Jerusalem, in der Stadt vom König David. Du bist ja Nachkommen vom König David. Tust du jetzt das Grossreich Israel aufrichten? Machst du jetzt Israel wieder kräftig, mächtig und vor allem unabhängig? Wirst du jetzt unsere Feinde vernichten? Und vielleicht schwingt noch die Idee mit, schwingt auch noch einen schönen Ministerposten raus für uns. Jesus redet mit ihnen über das Reich. Aber nicht über das Grossreich Israel, sondern über das Reich Gottes. Und das Reich ist ganz anders, als die Jünger sich vorgestellt und gewünscht hätten. Und er hat sie wohl noch einmal mehr verwirrt, als er gesagt hat, Johannes taufte mit Wasser, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und so langsam geht ihnen ein Licht aus. Es gibt wahrscheinlich keinen gemütlichen Ministerposten. Und kein Glanz und Gloria. Stattdessen gibt es einen Auftrag. Ein Auftrag, der grösser ist als alles, was sie bisher haben machen müssen. Geht in die ganze Welt. Verleut Israel. Geht nach Osten, Westen, Süden, Norden. Und verkündet allen Völkern das Evangelium. Erzählt allen Menschen, dass Gott sie liebt und sich mit ihnen versöhnen will. Sagt sie jedem Volk, dass Vergebung möglich ist. Die Jünger sollen alle Menschen taufen und sie so zu Bürger von dem neuen Reich machen. Und so soll sich das Reich Gottes verbreiten über die ganze Welt. Doch sie müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen. Jesus verspricht ihnen, dass sie dabei werden ähnliche Macht haben, die er hatte. Sie sollen Kranke heilen, Dämonen austreiben und in fremden Sprachen reden. Das alles aber nicht zur Belustigung der Leute, sondern zur Bestätigung von dem Wort, das sie bringen. Und wenn er den Auftrag gegeben hat, haut er einfach ab. Jesus verschwindet mitten aus ihrer Mitte. Sie sind auf dem Ölberg mit schöner Sicht auf Jerusalem. Und dann steigt er rauf und verschwindet zwischen den Wolken. Einfach weg. Weggerissen. Und sie, die Jünger, bleiben allein zurück. Und sie schauen wie gebannt auf in den Himmel, wo er verschwunden ist. Und warten wahrscheinlich, dass er wieder runterkommt. Dass er ihnen sagt, wie es weitergeht. Was die nächsten Schritte sind. Was sie heute und morgen machen sollen. Aber er kommt nicht. Der Lukas berichtet, dass stattdessen plötzlich zwei Männer in weißen Kleidern auf sie zukommen. Sie sind die gleichen Worte, die gebraucht werden in der Ostergeschichte. Vielleicht sind es die gleichen zwei Männer, die im leeren Grab von Jesus den Frauen begegnet sind. Die beiden Männer dürften Engel gewesen sein. Und Engel sind im Neuen Testament immer dort auftreten, wo etwas Wichtiges wird passieren. Die Geburt von Johannes wird von einem Engel angekündigt. Die Geburt von Jesus. Und ein Engel begegnet Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor dem Sterben. Und jetzt kommt wieder ein Engel, sogar zwei, an Auffahrt. Und sie haben einen ganz wichtigen Job. Denn sie wenden den Blick der Jünger weg vom Himmel hin auf die Erde. Und schon fast rhetorisch fragen sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Warum steht ihr hier und gaffet die Summe? Könnte man ein bisschen unfreundlicher ausdrücken. Die Engel sagen, Jesus ist jetzt im Himmel. Er ist jetzt weg. Er kommt schon wieder. Irgendwann. Irgendwie. Aber ihr sollt jetzt nicht hier bleiben stehen und warten. Schaut nicht rauf. Schaut ihm jetzt nicht nachher trauern. Sondern jetzt macht das, was er euch gesagt hat. Führt den Auftrag aus, den ihr habt bekommen. Und es hat wahrscheinlich der Schubs von diesen zwei Engeln gebraucht, damit die Jünger sich vom Ölberg wieder wegbewegt und zurück sind gegangen nach Jerusalem. Und sie versammeln sich dort in einem grossen Saal im Obergeschoss von einem Haus und warten. Und beten. Und sie singen miteinander. Und dann kommen sie noch auf die Idee, wir könnten den Matthias zum Apostel wählen, weil ja der Judas Iskariot nicht mehr da ist. Und sie warten. Sie warten darauf, dass Jesus sein Wort haltet und sie die Taufe durch den Heiligen Geist bekommen. Damit sie die Vollmacht haben, die sie brauchen, um den Auftrag auszuführen. Das ist das, was an Auffahrt ist passiert. Und unter dem christlichen Fest ist Auffahrt wo so ziemlich das Unpopulärste. Okay, ein Freitag und eine Brücke, immerhin. Aber am Pfingsten gibt es wenigstens noch den Montag dazu. An Auffahrt gibt es kein Familienfest. Keine aufwendige Deko. Kein Schocke in Form von irgendwelchen Tieren. Und ich denke, die meisten Leute wissen nicht, was an Auffahrt eigentlich genau so passiert ist. Warum ist Auffahrt so eine Randnotiz? Ich denke, es mutet einfach seltsam an, den Verlust von etwas zu feiern. Wir feiern die Ankunft von Jesus an Weihnachten, gross und pompös. Aber sie weggegangen, dass er uns verloren hat, dass er die Jünger alleine hat gelassen, das hat so einen schalen Beigeschmack und lässt nicht so richtig Freudestimmung aufkommen. Doch eigentlich ist das völlig unangebracht. Denn ich denke, es ist sehr wichtig, dass er eben gegangen ist. Ein grosser Baum wirft viel Schatten. Schatten, wo nichts drin wachsen kann. Und es ist so wichtig, dass Jesus gegangen ist und den Platz hat freigegeben, damit seine Jünger aus dem Schatten treten und das machen, was sie hätten sollen. Wenn Jesus wäre vor Ort geblieben, die Jünger wären bei ihm geblieben und das Christentum wäre heute eine Randnotiz irgendwo in Israel. Mit Auffahrt sagt Jesus zu seinen Jüngern, macht ihr es jetzt. Ich traue es euch zu. Setzt ihr mein Werk fort. Vollendet es. Ich traue es euch zu. Und an Pfingsten, Entschuldigung, an Auffahrt, seht ihr, verwechselt es auch schon. An Auffahrt werden wir daran erinnert. Jesus traut es dir zu. Der Auftrag, den die Jünger übernommen haben, der liegt heute bei uns. Jesus traut es dir zu, ein Licht zu sein in dieser Welt. Jesus mutet es dir zu, für das Evangelium einzustehen. Jesus gibt dir den Auftrag, sein Werk fortzuführen und zu vollenden. Und wir sind dabei nicht allein. Die Kraft vom Geist, die ab Pfingsten ist gekommen, ist mit uns. Und Jesus selber hat versprochen, siehe, ich bin mit euch bis an das Ende der Welt. Amen.